ARD Sounds.
Ich habe dann noch an mehr Stellen so Knötchen bekommen. Von Stecknadelkopf groß bis Erbsen groß.
Schwer zu beschreiben, also dass irgendwas Knotiges halt unter der Haut ist.
Ja, man macht sich Gedanken, das ist gruselig.
Stellt euch das mal vor. Eines Tages entdeckt ihr am Arm ein paar Knötchen. Die Knötchen sind klein und fühlen sich ein bisschen hart an. Und am nächsten Tag sind es dann schon mehr geworden und die alten sind über Nacht gewachsen. Und kurz darauf ist euer ganzer Unterarm voll mit roten, knotigen Knubbeln. Genau das ist Markus Sander passiert. Und es hat ihm und seiner Frau Tina verständlicherweise ganz schön Angst eingejagt. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ehepaar am Ende selbst auf die Lösung gekommen ist und was für eine seltene Krankheit dahinter steckte, dann bleibt dran.
Also ich verrate schon mal so viel. Die Ursache ist ziemlich überraschend und hat mit was zu tun, was womöglich einige von euch zu Hause haben.
Psst, Volker, bevor wir hier schon zu viel verraten. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu neuen Folgen unseres Abenteuerdiagnose-Podcasts. Ab heute findet ihr bei ARD Sounds wieder alle zwei Wochen einen neuen spannenden Krimi aus der Welt der Medizin. Und falls ihr neu reinhört, wir sprechen über Menschen mit mysteriösen Symptomen und über Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose fahnden. Manchmal sind es aber auch die Erkrankten selbst, die irgendwann die Fahndung in die Hand nehmen. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und ich lotse euch hier durch die Geschichte. Und heute zu Gast bei mir ist Volker Arendt, ihr habt ihn gerade ja schon gehört. Er hat den Fall recherchiert und sich mit Markus Sander, seiner Frau Tina und den beteiligten Ärzten unterhalten. Hallo Volker.
Hallo Anke.
Lass uns mal direkt mit einem Mini-Steckbrief der Sanders starten.
Okay, also Markus Sander lebt mit seiner Frau Tina und seinen beiden Kindern in Elmshorn. Das ist in der Nähe von Hamburg. Er ist 48 Jahre und selbstständiger Bauingenieur. Seine Frau Tina ist 47, Steuerberaterin und arbeitet, wenn ich das alles richtig verstanden habe, meist von zu Hause aus. Markus hat dagegen eine richtig kleine Firma aufgebaut, der hat 6 Mitarbeiter und da fährt er auch jeden Tag hin. Im Wesentlichen zeichnet er damit seinen Kollegen Schallschutz und Bewährungspläne für große Bauprojekte.
Was sind denn Bewährungspläne? Bewährung kenne ich nur aus einem ganz anderen Kontext.
Ja, also ich habe es mal nachgeschlagen und das ist wohl so, dass man da die Lage und Form und auch die Menge von Betonstahl in so Stahlbetonteilen kalkuliert. Auf jeden Fall braucht man dafür ein 3D-Programm am Computer und das ist schon eine ziemlich spezielle technische Angelegenheit. Markus ist auch durch und durch Techniker, das werden wir im Laufe der Geschichte schon noch merken.
Okay, gibt es denn sonst noch irgendwelche Hobbys, irgendwas, was wir wissen sollten über ihn und seine Frau?
Ja, die beiden sind begeisterte Ruderer, das machen sie jetzt schon seit ein paar Jahren, die nehmen auch an Wettkämpfen teil. Und Markus hat außerdem noch ein zweites Hobby, wofür er viel von seiner Zeit hergibt, und zwar ist es das Tabletop-Spielen.
Tabletop-Spielen, was muss ich mir darunter vorstellen?
Kannte ich vorher auch nicht und ich habe es auch ganz ehrlich immer noch nicht richtig verstanden, wie das funktioniert. Aber im Prinzip spielen halt zwei Spieler an einer großen Holzplatte zusammen. Darauf haben die Landschaften aufgebaut, Flüsse, Seen, Berge und so weiter. Und haben so kleine Figuren, mit denen die dann auf dieser Platte gegeneinander kämpfen.
Okay.
Die Figuren, das sind so graue Rohlinge. Und die Spieler malen diese Rohlinge in der Regel in wochenlanger Feinarbeit selbst an, bevor sie überhaupt mit denen in den Krieg ziehen.
Okay, ich kannte zwar diesen Begriff Tabletop nicht, aber ich erinnere mich dunkel, dass mein Bruder im Studium auch mal so eine Phase hatte und ganz begeistert solche kleinen Figuren bepinselt hat. Ich glaube, das war Warhammer oder so.
Ja, das ist mir auch begegnet. Und zwar haben wir für die Fernsehfolge von dieser Geschichte in einem Laden gefilmt, wo sich alles um diese Tabletop-Spiele dreht. Und naja, da gibt es Wände voll mit diesen grauen Figuren. Und es sind Fantasy-Figuren dabei, unter anderem diese Warhammer-Geschichten. Dann gab es aber auch Enterprise-Figuren, Krieg der Sterne und so weiter. Also ist kein Ende abzusehen sozusagen. Im ersten Geschoss waren dann sogar auch diese Platten aufgebaut. Da waren mehrere Spieler immer dran und die haben sich dann eifrig miteinander gebettelt. Wobei das jetzt nichts Körperliches ist oder so, sondern die gehen dann mit Würfeln und Maßbändern ran. Aber wie das genau funktioniert, wie gesagt, das habe ich nicht verstanden.
Klingt auf jeden Fall lustig. Und ich finde es ja auch immer total klasse, wenn wir neben den medizinisch spannenden Geschichten auch noch so einen kleinen Einblick in so unterschiedliche persönliche Welten kriegen. Mhm. Aber jetzt müssen wir bei aller Faszination für dieses Tabletop-Universum mal wieder die Kurve zum Fall kriegen. Wie ging es denn da los?
Okay, also das geht los bei einem kleinen Umzug innerhalb des Hauses der Familie Sander. Und zwar ist das im Januar 2022. Da soll die ältere Tochter das Zimmer mit der Mutter Tina tauschen. Die hat ein großes Homeoffice. Das Zimmer von der Tochter ist ein bisschen kleiner. Und beim Umräumen der Möbel ist es dann passiert.
Wir hatten irgendwelche Renovierungsarbeiten und ich weiß nicht, dann war die Vermutung, dass mein Mann sich den Knöchel gestoßen hat.
Dann dengelst du auch mal irgendwo gegen und denkst dir nichts weiter dabei und jetzt tut das halt ein bisschen weh.
Okay, soweit so banal erstmal. Das kennen wir, glaube ich, alle. Man stößt sich irgendwo oder klemmt sich den Finger ein, dann gibt es eine kleine Quetschung. Mhm. Oder vielleicht auch mal einen Bluterguss unter der Haut. Sowas kühlt man und schont den Knöchel und dann ist man nach ein paar Tagen durch mit dem Thema.
Mhm, aber so ist es eben nicht. Also bei Markus ist wohl der Ringfinger an der rechten Hand betroffen. Der wird ein bisschen rot und ist auch schmerzempfindlich. Aber in den nächsten Tagen breitet sich diese merkwürdige Quetschung dann weiter aus.
Es zog dann auch auf zwei weitere Gelenke, auf das Ansatzgelenk vom Ringfinger und auf das nächste Gelenk vom kleinen Finger.
Jetzt wird's interessant. Das ist jetzt nicht unbedingt was typisch bei Quetschungen ist. Schmerzen in den Fingern oder Händen bei Bewegung, die können auch auf eine Überlastung hindeuten, das wäre was Häufiges, aber in selteneren Fällen auch auf eine systemische entzündliche Erkrankung, wie Rheuma zum Beispiel.
Mhm. Markus geht mit seiner Hand deshalb auf jeden Fall zum Arzt und der hat auch gleich diese Überlastung im Visier, als er sich die Hand anguckt. Allerdings vermutet er nicht, dass das vom Renovieren kommt, sondern er tippt auf Markus Sanders Job. Der Doktor heißt Thomas Schwanz und der hält das Ganze für eine beginnende Sehnenscheidenentzündung.
Soweit ich weiß, ist er selbstständig als Bauzeichner und das hat eben gut reingepasst, kann man sich vorstellen. Er hat viel gemacht, viel gearbeitet und dadurch seine Hand überlastet und dann kann es zu so einer Funktionseinschränkung kommen, zu so einer Entzündungsreaktion des Körpers.
So ein Bauzeichner, der macht 6000 Klicks im Schnitt am Tag, hat irgendeine Statistik mal herausgefunden.
Das war jetzt Markus Sander selbst und ich finde, da hört man schon irgendwie ein bisschen den Techniker raus.
Auf jeden Fall mit Herz für Statistik.
Ja.
Kommen wir nochmal zum Verdacht Sehnenscheidenentzündung. Die Sehnenscheiden sind die Hüllen, die die Sehnen umgeben und durch Dauerbelastung können diese Hüllen gereizt werden und sich entzünden und dann schwellen sie an und die Sehne kann bei Bewegungen nicht mehr gut gleiten. Und das macht Schmerzen, aber es kann auch zu Schwellungen, zu Druckschmerz und zu Rötungen an den Gelenken kommen. Die Therapie ist verhältnismäßig einfach. Die betroffene Hand oder der betroffene Finger wird ruhig gestellt und es können entzündungshemmende Medikamente eingesetzt werden. Wie war das bei Markus Sander?
Genau so. Markus kriegt einen Zink-Leinen-Verband an die rechte Hand und zusätzlich verschreibt Thomas Schwanz ihm Cortison-Tabletten. Allerdings bringt das beides nichts. Also eher im Gegenteil. In den nächsten Wochen nimmt das Ganze dann massiv Form an.
Es fing dann an, am Handgelenkansatz dick zu werden.
Wenn ich mir das so vorstelle, die Entzündung wandert. Erst war es nur ein Finger, dann mehrere Finger, jetzt geht's bis zum Handgelenk. Was hat der Hausarzt dazu gesagt, als er gesehen hat, dass seine Behandlung offenbar nicht anschlägt?
Der schickt Markus jetzt zu einem Orthopäden und der Orthopäde wiederum setzt das Cortison sofort ab und verschreibt Markus eine Plastikschiene, damit er seine Hand nun auch wirklich nicht mehr bewegen kann. Ich hatte nämlich den Eindruck gehabt, dass die Ärzte dachten, dass er trotz allem einfach weitergearbeitet hat und seine Hand nicht wirklich geschont hat. Und wahrscheinlich lagen sie damit auch richtig. Schließlich ist Markus ja selbstständig.
Klar, mit einer eigenen Firma kann man sich nicht einfach krankschreiben lassen, sondern man muss natürlich zusehen, dass der Laden irgendwie weiterläuft. Mit einer komplett geschienten rechten Hand muss Markus jetzt aber aussetzen oder konnte er seine 6000 Klicks damit noch irgendwie bewerkstelligen?
Nee, das ging nicht mehr und das war auch tatsächlich eine massive Einschränkung für ihn. Also Markus ist Rechtshänder und er konnte die Maus jetzt nur noch mit links bedienen. Und das ist gerade bei so komplizierten 3D-Programmen natürlich alles ziemlich schwierig. Also zeichnen und so Sachen konnte er eigentlich gar nicht mehr. Er war jetzt nur noch mit administrativen Sachen beschäftigt und im Wesentlichen mit Telefonieren.
Hatte er denn wenigstens das Gefühl, dass dieses komplette Ruhigstellen der rechten Hand was gebracht hat?
Weiß ich auch nicht genau. Also sicher ist aber, dass es dadurch nicht besser wurde. Als Markus nämlich das nächste Mal beim Orthopäden ist und der den Verband abnimmt, um sich die Hand anzusehen, ist er irritiert. Und zwar ist quasi im Verborgenen die Entzündung über den kompletten Handrücken gewachsen.
Im März war das dann schon, dass ich so eine richtige Entzündungsblase noch auf dem Handrücken hatte. Man fängt ja schon an zu zweifeln, ob das wirklich eine Sehnenscheidenentzündung ist.
Meint er mit Entzündungsblase, dass sich da so eine Art Eiterblase gebildet hat?
Also wie ich das verstanden habe, ist das keine klassische Eiterblase gewesen, sondern es fühlte sich eher so ein bisschen hart und knotig an, was er da auf dem Handrücken hatte.
So oder so ist das für eine Sehnenscheidenentzündung ungewöhnlich und sollte ein Grund sein, jetzt nochmal intensivere Diagnostik zu betreiben.
Genau, so hat der Orthopäde das auch gesehen und schickt Markus mit seiner Hand jetzt ins MRT. Und was dabei rauskommt, ist ziemlich beeindruckend.
In dem MRT wurde dann festgestellt, dass die Entzündung auf dem Handrücken mittlerweile eine Ausdehnung hatte in Längsrichtung von 70 mm, in der Breite von 35 mm und in der Tiefe von 7 mm.
Ich finde es beeindruckend, dass Markus sich das so genau gemerkt hat. Da kommt vermutlich wieder der Bauzeichner durch. Mhm. Ich suche gerade nach einem guten Vergleich, um ein Gefühl für die Ausdehnung zu bekommen. Ich würde sagen, diese Entzündung auf dem Handrücken war vielleicht so in etwa fast so groß wie eine EC-Karte. Also schon sehr ausgedehnt.
Ja, das kommt ungefähr hin. Als der Hausarzt Thomas Schwanz das sieht, ist er auch geschockt. Und ihm ist klar, dass da irgendwas Ernsteres hinterstecken muss. Also, dass er einfach weiter in die Tiefe gehen muss. Als nächstes geht er so vor, er nimmt Markus an der Blut ab und lässt das auf Entzündungsmarker kontrollieren.
Der Verdacht Überlastung oder Sehnenscheidenentzündung ist angesichts dieser MRT-Bilder vom Tisch. Der neue Verdacht ist, es ist eine Entzündung und da muss man immer auch an eine Infektion mit Erregern denken. Mhm. Zum Beispiel mit Bakterien, da gibt es Staphylococcus aureus, das ist zum Beispiel der häufigste Erreger, der Hautabszesse und Eiterbeulen macht. Aber es gibt auch Streptokokken, die in Frage kommen, die zum Teil Wundrosen mit Schwellungen, Rötungen und Schmerzen auch auf dem Handrücken verursachen können. Hinweise darauf lassen sich im Blut finden, zum Beispiel in Form von erhöhten Entzündungswerten. Wie sahen Markus' Werte in dieser Blutuntersuchung aus?
Unauffällig. Also da hat Thomas Schwanz sich sicher mehr von versprochen.
Also durch mehrfache Blutabnahmen haben wir danach gefahndet und wir haben keinerlei Entzündungszeichen gehabt, nichts. Und das macht eine bakterielle, vor allen Dingen Infektion, extrem unwahrscheinlich. Denn üblicherweise, wenn sich so eine Schwellung durch ein Bakterium auslöst, da hat man exorbitant hohe Entzündungszeichen. Das explodiert förmlich.
Okay, das bringt den Hausarzt zu dem Schluss, dass es sich hier nicht um eine Infektion mit Bakterien handeln kann. Was hält er aber dann für die Ursache?
Also das kann er zu dem Zeitpunkt einfach nicht sagen. Trotzdem muss er auf der anderen Seite akut was tun, damit sich diese merkwürdige Entzündung nicht weiter ausbreitet. Und er hat sich zu einem pragmatischen Ansatz entschieden und macht nochmal einen Versuch mit Cortison, also mit dem Entzündungshemmer schlechthin. Diesmal gibt er das per Infusion und in einer deutlich höheren Dosis.
Also ich habe im April für 8 Tage oder so Cortison bekommen. Es wurde nicht wirklich besser dadurch.
Am Anfang hat er zwar noch den Eindruck gehabt, dass die Entzündung zurückgeht, aber nach 2 Wochen fängt die Beule auf dem Handrücken dann wieder an zu wachsen. Auch sein Hausarzt weiß nun langsam wirklich nicht mehr, was da los ist.
Es war auch für mich sehr unbefriedigend, weil er immer wieder wenig auf die Therapie angesprochen hat. Wir haben mit Cortison probiert, wir haben mit Ibuprofen probiert.
Ibuprofen ist nicht nur ein Schmerzmittel, sondern in höherer Dosierung auch ein Entzündungshemmer. Ich höre bei Thomas Schwanz heraus, dass er das als Hausarzt auch nicht so häufig erlebt, dass er beide Mittel einsetzt und so gar nichts passiert.
Nee, da ist er auch schon ein bisschen verzweifelt. Und das Ganze wird sogar noch schlimmer. Also als Markus irgendwann wieder in seinem Hobbykeller sitzt und umständlich versucht, mit der linken Hand eine von diesen kleinen Figuren zu bemalen, rutscht sein Hemd ein bisschen hoch und da entdeckt er sie zum ersten Mal.
Ich habe dann noch an mehr Stellen so Knötchen bekommen, von Stecknadelkopf groß bis Erbsen groß. Ja, man macht sich Gedanken, das ist gruselig.
Und genau damit sind wir in die Folge gestartet. Jetzt lass uns das nochmal aufdröseln, Volker. Zu knotigen Veränderungen unter der Haut, da kann es aus ganz unterschiedlichen Gründen kommen. Manche Menschen neigen zum Beispiel zu Lipomen, das sind so Fettgeschwulste. Andere haben entzündete Talgdrüsen, das wären 2 häufige und harmlose Erklärungen. Bei Markus liegt natürlich der Gedanke auf der Hand, dass es mit der Entzündung zu tun haben muss, auf seinem Handrücken. Möglicherweise breitet die sich unter der Haut weiter aus und wandert jetzt den Arm hoch.
Und das wäre dann ja schon ziemlich spooky, würde ich sagen. Ja, also auf alle Fälle ist auch der Hausarzt ziemlich geschockt, als Markus ihm diese Knötchen am Arm jetzt auch noch zeigt. Und trotzdem bringen Thomas Schwanz diese Knötchen auch einen Schritt weiter, denn es gibt da eine Krankheit, einen Verdächtigen, der sich unter Umständen genauso zeigt, eben mit solchen Knötchen.
Es haben sich so Knubbel gebildet, sahen aus wie Rheumaknoten.
Gute Idee. Rheumaknoten, das sind feste, meist schmerzlose Knötchen unter der Haut. Die treten typischerweise bei Menschen mit rheumatoider Arthritis auf, also mit Gelenkrheuma. Das ist eine chronische Krankheit. Dabei greift das eigene Immunsystem die Gelenkinnenhaut an und das führt zu geschwollenen, schmerzenden Gelenken. Aber 20-30% der Patientinnen und Patienten mit rheumatoider Arthritis entwickeln zusätzlich auch entzündliche Knötchen im Bindegewebe oder Fettgewebe unter der Haut. Die sind meistens so erbsengroß oder vielleicht noch ein bisschen größer, gut tastbar und bilden sich auch gerne mal an den Unterarmen. Also alles wie bei Markus.
Und deshalb schreibt Thomas Schweins Markus auch sofort eine Überweisung zum Rheumatologen.
Um abklären zu lassen, ob vielleicht ein Rheuma hinter den rätselhaften Entzündungen in seiner Hand steckt. Was ein ganz neuer und total guter Gedanke ist. Wenn das stimmt, dann ergeben sich vielleicht noch neue Behandlungsmöglichkeiten mit Rheumamedikamenten.
Und so betritt Markus dann ein paar Wochen später in Hamburg die Praxis der Rheumatologin Soham Elnava-Becker. Allerdings muss man schon sagen, mit gemischten Gefühlen.
Ich bin da hingegangen und habe gedacht, naja, wenn das Rheuma ist, wäre ja ziemlich doof, weil Rheuma nicht heilbar ist und ich eigentlich die Vorstellung nicht mochte, dass ich bis zu meinem Lebensende Rheuma habe und Medikamente nehmen muss. Das war schon so eine relativ frustrierende Vorstellung.
Das Gefühl kann ich total gut nachvollziehen. Niemand möchte ja gerne chronisch krank sein. Was hat die Rheumatologin denn herausgefunden? Leidet er wirklich an Gelenkrheuma?
Also das ist auch für Sie zu dem Zeitpunkt nicht hundertprozentig zu beantworten. Zum einen ist das so, diese Beulen auf dem Arm von Markus, Hand und Arm, die passen für die Spezialistin gut zu dem Gelenkrheuma-Verdacht. Deshalb prüft sie auch sofort, ob die Rheumamarker in seinem Blut erhöht sind.
Rheumamarker sind Laborwerte im Blut, die auf eine rheumatische Erkrankung hinweisen. Dazu gehören neben bestimmten Entzündungswerten auch Autoantikörper, also Antikörper, die sich gegen eigenes Gewebe richten. Was kommt bei Markus raus?
Also die Rheumamarker sind nicht erhöht. Aber damit ist der Rheumaverdacht nicht automatisch vom Tisch, wie mir die Rheumatologin Nava Becker damals im Interview erzählt hat.
Dann gibt es eben auch das Rheuma, und das haben wir schon häufiger, das sogenannte seronegative Rheuma. Zeigt sich nichts im Blut, keine Entzündung, gar nichts weiter. Und trotzdem entwickeln die Patienten rheumatische Beschwerden, haben Schmerzen, haben Schwellung. Und da müssen sie handeln.
Und mit Handeln meint sie, sie will auf Verdacht hin eine Therapie starten.
Genau. Also sie geht erstmal davon aus, dass Markus ein untypisch verlaufendes Gelenkrheuma hat und verordnet ihm eben die entsprechende Therapie.
Bei Rheuma geht es um die Unterdrückung der Autoimmunreaktion und dafür wird oft auch Cortison eingesetzt. Das hat Markus ja ohnehin schon bekommen. Und dazu dann noch weitere immunsuppressive Medikamente.
Und die kriegt Markus diesmal in deutlich höherer Dosierung als vorher und auch über einen längeren Zeitraum.
Ich bin im 4-Wochen-Rhythmus da gewesen. Fing an mit 5 Milligramm Cortison, 5 Milligramm am Tag plus einmal die Woche diese 15 Milligramm MTX.
Wenn ihr unseren Podcast regelmäßiger hört, dann kennt ihr MTX vielleicht schon. Da geht es um das Medikament Methotrexat. Das moduliert das Immunsystem und gehört auch zur Basistherapie bei Gelenkrheuma. Wenn der Verdacht bei Markus also stimmt, dann müsste es ihm mit dieser Therapie irgendwann besser gehen.
Müsste, aber so ist es leider nicht. Markus' Frau Tina hat das damals ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
Kurzfristig gab es dann eine Verbesserung durch Medikamente und dann wurde es wieder schlimmer. Und dann noch ein neues Medikament oder die Dosis wurde erhöht. Es wurde kurzfristig besser und dann war immer die Frustration, wenn der Schmerz halt wieder kam.
Also Markus steckt damals quasi in einer nicht enden wollenden Wiederholungsschleife, so könnte man das sagen. Und das setzt ihm natürlich auch seelisch immer mehr zu.
Wie lang ging denn dieses Auf und Ab?
Na, es waren schon knapp 6 Monate, also etwa von Juni bis Dezember 22.
Und blieb die ganze Zeit die rechte Hand in der Schiene, sodass Markus nicht arbeiten konnte?
Genau, die war permanent ruhig gestellt. Also zeichnen konnte er jetzt ja schon seit einiger Zeit nicht mehr. Aber inzwischen fällt ihm auch einfach der Gang ins Büro immer schwerer. Er bleibt oft zu Hause, schont sich. Und für die Arbeit, die liegen geblieben ist, musste er ein paar Mal sogar einen Freiberufler engagieren. Da wird ihm natürlich langsam klar, dass das Ganze auch irgendwie zu einer existenziellen Bedrohung für ihn und seine Familie wird.
Man macht sich halt Sorgen. Also das ist schwer zu beschreiben, das Gefühl. Aber es ist einfach so, naja, wie soll das bloß noch enden, denkt man dann irgendwann.
Klar, das würde mir in der Situation auch schlaflose Nächte machen. Und es ist ja nicht nur die Arbeit. Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Ganglion am Handgelenk. Da konnte ich für eine Weile meine rechte Hand nicht mehr richtig bewegen. Und das hat mich wirklich innerhalb kürzester Zeit total verrückt gemacht. Das fing beim Zähneputzen morgens an, Haare waschen, eine Kaffeekanne hochheben, die Schnürsenkel zubinden. All diese selbstverständlichen Bewegungen gehen dann einfach nicht mehr.
Irgendwann ist Markus dann sogar so weit, dass er versucht, sich woanders Hilfe zu holen. Also er macht einen Termin beim Zahnarzt aus, weil ihm ein Bekannter erzählt hat, dass vielleicht eine Entzündung an den Zähnen dahinter dahinter stecken könnte. Das ist es aber nicht. Er geht in eine Naturheilpraxis und versucht es dort mit alternativen Therapien, aber auch die bringen nichts.
Aber lass uns noch mal zurückkommen zu seiner Rheumatologin. Wie hat die denn reagiert, als sie gemerkt hat im Laufe dieser 6 Monate, dass ihre Medikamente keine durchschlagende Wirkung zeigen?
Also einmal ganz klar vorweg, sie hat Markus wirklich nach dem Stand der Dinge behandelt. Sie geht halt davon aus, dass es sich um Gelenkrheuma handelt und hat die Dosis der Medikamente immer weiter erhöht, bis sie irgendwann Wirkung zeigen. Das ist die Idee.
Das entspricht so auch den Empfehlungen. Bei Gelenkrheuma muss man sich an die optimale Dosis langsam herantasten. Und nicht alle Patienten sprechen sofort oder gleich gut auf diese Basismedikamente an.
Aber bei Markus war es schon ziemlich auffällig, dass er auch bei der höheren Dosierung gar nichts passierte. Und das hat auch die erfahrene Fachärztin dann nach 6 Monaten Therapie dazu gebracht, das Ganze nochmal zu hinterfragen.
Als dann auch unsere Antirheumatika nicht funktioniert haben, da war mir klar, jetzt müssen wir schneiden. Wir müssen Gewebe entnehmen, wir müssen Gewebehistologie haben, um zu sehen, was da los ist.
Okay, das ist eigentlich kein Standardvorgehen, aber in unklaren, ungewöhnlichen Fällen kann so eine Gewebeprobe sinnvoll sein. Pathologen können eine solche Probe unter dem Mikroskop untersuchen und daraus wertvolle Schlüsse ziehen. Sie schauen zum Beispiel danach, welche Art von Zellen sind da, welche Zellen lösen die Entzündung aus, ist da vielleicht doch auch irgendwie ein Erreger nachweisbar. Und gleichzeitig verstehe ich, dass Dr. Elnaver Becker damit so lange gewartet hat, denn in die ohnehin schon entzündete Hand jetzt auch noch reinzuschneiden, hat eben auch Risiken. Die Hand kann stark bluten, sie kann sich nach dem Eingriff infizieren, es kann sich eine große Narbe bilden. Das sind ja alles Dinge, die man möglichst vermeiden will.
Stimmt, aber Markus und die Rheumatologin sind jetzt an einem Punkt, wo sie bereit sind, diese Risiken in Kauf zu nehmen. Also macht Markus einen Termin in der Handchirurgie.
Und wie lief die Probenentnahme und was haben die Pathologen dann herausgefunden?
Dazu kommen wir ein bisschen später, weil vorher noch was passiert, was Markus auf eine völlig neue und auch auf eine völlig unerwartete Spur bringt. Und zwar fängt das Ganze mit einem Besuch von einem Kollegen aus Lübeck an. Der kommt bei ihm kurz vor Weihnachten im Büro vorbei, um ihm ein kleines Geschenk zu überreichen. Und bei diesem Besuch ändert sich überraschend alles.
Dann hat er meine bandagierte Hand gesehen und hat mich gefragt, was hast du denn gemacht? Und dann habe ich ihm halt so einen kurzen Abriss geschildert, wie lange ich da nun schon dran rumhühner. Und dann fragt er mich direkt auf den Kopf zu, hast du ein Aquarium?
Oh, okay. Eine Frage, die Markus in der Situation wahrscheinlich sehr überrascht hat. Aber ich könnte mir vorstellen, bei dem einen oder anderen von euch, macht es vielleicht jetzt schon Klick, hat Markus denn ein Aquarium?
Er hat. Und zwar steht im Wohnzimmer der Sanders seit ein paar Jahren tatsächlich ein Aquarium. Das hat sich so zugetragen, als die Kinder damals unbedingt ein Haustier haben wollten, haben sich die Sanders dafür entschieden. Denn ein Hund braucht zu viel Betreuung und gegen Katzen ist eine seiner Töchter allergisch. Und so kam es eben zu dem Aquarium im Wohnzimmer. Als Markus das damals hört und der Kollege das Aquarium anspricht, ist er wie vor den Kopf geschlagen.
Wie kommst du denn auf die Idee? Ja, hab ich. Ja, ich hab da mal was gesehen im Fernsehen. Das war bei Abenteuerdiagnose.
Ich freue mich ja immer total, wenn sich Menschen an unsere Folgen erinnern und die Geschichten jemandem helfen, vielleicht nochmal auf eine neue Idee zu kommen, was ihm oder ihr fehlen könnte. Und an diese TV-Folge mit dem Aquarium kann ich mich natürlich auch noch erinnern. Die ist aus dem Jahr 2012, also schon ein echter Abenteuerdiagnose-Klassiker.
Kann man so sagen. Aber Markus kennt diese Folge auf alle Fälle nicht. Und als sein Kollege wieder gegangen ist, setzt er sich sofort an den Computer und ruft den Film von damals in der Mediathek auf.
Dann habe ich den Bericht gesehen und habe nur gedacht, scheiße, die Beschreibung der Schmerzen, die Beschreibung der Beschwerden und auch der Verlauf, das passte alles 1:1.
Der Mann, um den es in dieser alten Folge ging, das war ein Lehrer und der hatte plötzlich eine dicke Beule an der Hand, eine Entzündung, die sich immer weiter ausgebreitet hat und er wurde dann sogar mehrfach operiert. Ich erinnere mich dunkel, dass er irgendwann so eine blitzförmige Harry Potter Narbe auf dem Handrücken hatte.
Und damit war er die große Attraktion auf dem Schulhof damals, kann ich mich auch noch erinnern. Ja, also die Ursache für diese Beule, die der Direktor damals hatte, versteckte sich im schuleigenen Aquarium und zwar hat sich der Lehrer darin mit einem ganz ungewöhnlichen Keim infiziert.
In unserer Folge von 2012 sprechen die Ärzte von einer absoluten Rarität. Sowas kommt sehr selten vor und es müssen auch einige Voraussetzungen erfüllt sein, damit das überhaupt passieren kann. Wie wahrscheinlich ist es, dass Markus sich so einen Keim aus dem Aquarium eingefangen hat?
Ja, das ist jetzt die große Frage, die er sich natürlich auch sofort stellt. Er setzt sich am nächsten Morgen mit seiner Frau zusammen und die beiden machen sich quasi selbst auf Spurensuche. Also sie machen sich erstmal im Internet schlau über diesen Aquariumkeim und finden dabei raus, Es hört sich eigentlich lapidar an, aber so ist es. Die erste Voraussetzung für so eine Infektion, es muss ja einen Täter vor Ort gegeben haben.
Klar, im Aquarium muss ein Erreger gewesen sein, der solche Entzündungen wie bei Markus auslösen kann.
Ganz genau. Und in dem alten Abenteuer-Diagnosefall waren das Bakterien, und zwar eine ganz bestimmte Gattung der Mykobakterien.
Das ist ja eine große Gattung mit ca. 50 verschiedenen Arten. Die bekanntesten sind das Mycobacterium tuberculosis, das ist der Erreger der Tuberkulose. Und dann gibt es auch noch das Mycobacterium leprae, der Erreger der Lepra. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Klang gut, fand ich. Also, aber in dem Fall von dem Lehrer war das ein viel weniger bekanntes Bakterium, was da die Hauptrolle gespielt hat. Also, worum es sich da handelt, kann uns der Infektiologe Stefan Schmiedl von der Hamburger Uniklinik kurz erklären, denn den habe ich dazu befragt.
Das ist ein Süßwasserkeim, der ein Krankheitsbild im Tierreich vorruft. Das ist also eine Zoonose, eigentlich eine Tierkrankheit.
Es handelt sich also um einen Keim, der normalerweise Fische befällt. Waren die Fische im Aquarium von Markus Sander denn irgendwann mal krank?
Fragen sich die beiden natürlich auch. Überlegen ein bisschen und dann fällt ihnen tatsächlich was ein. Und zwar war das, nachdem Markus im Herbst 2021 einen von diesen bläulich-violett schimmernden Kampffischen gekauft hat und im Aquarium ausgesetzt hat, war es so, dass die anderen Fische krank geworden sind.
Die Fische sind krank gewesen. Also man hat gemerkt, dass die halt nicht so munter rumgeschwommen sind. Und naja, dann ist auch mal ein Fisch gestorben.
Dann habe ich einen Fisch mit in den Aquariumladen genommen und eine Wasserprobe und habe das dem Kollegen gezeigt. Und der hat da drauf geguckt und der hat mir gesagt, dass Fischtuberkulose in meinem Aquarium drin ist und hat mir ein Mittel gegeben, was ich in das Aquarium reintun sollte, um die Bakterien loszuwerden.
Man kann sich vorstellen, Markus ist jetzt wirklich im Detektivmodus. Der steht auf vom Tisch, geht zu dem Aquarium. Unten drunter ist so ein kleiner Schrank und da sucht er nach dem alten Mittel. Das hat er zum Glück nicht weggeworfen. Und irgendwo in dem Kleingedruckten, in der Beschriftung auf dem Döschen, steht tatsächlich gegen Befall mit Mycobacterium marinum.
Und das ist der Auslöser der Fischtuberkulose. Markus hat jetzt also Indiz Nummer 1. Es war damals tatsächlich ein Keim im Wasser und es waren Mykobakterien.
Aber das alleine reicht natürlich nicht. Also der Keim muss ja irgendwie die Möglichkeit gehabt haben, in Markus' Körper zu kommen. Und das ist erstmal nicht das, was Mycobacterium marinum von Natur aus macht.
Nee, für das Bakterium sind wir als Menschen gar nicht so interessant. Also jedenfalls nicht so interessant wie Fische.
Genau. Und deshalb habe ich den Infektiologen Stefan Schmiedl gefragt, was denn für Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sich ein Mensch mit diesen Keimen überhaupt anstecken kann. Er hat das folgendermaßen erklärt.
Man muss auch eine Eintrittspforte haben. Das heißt, zumindest winzig kleine Hautläsionen, vielleicht sogar unsichtbare kleine raue Stellen, vielleicht ein kleines Ekzem, eine kleine Hauterzündung.
Und war da was bei Markus?
Wieder überlegen die beiden ein bisschen und wieder fällt ihnen auch dazu was ein.
Da gibt es auch eine Spur. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich im Herbst, wie das dann so der Fall ist, draußen die Büsche schneide und wir haben unter anderem ein Feuerdorn im Garten. Und da bleibt es halt nicht aus, dass man sich da einen kleinen Cut von holt.
Und genau mit dieser Hand ist er dann ungeschützt ins Aquarium gegangen?
Ganz genau. Und zwar ist es so, also nachdem sich die erste Euphorie bei den Kindern gelegt hatte, ist die Aquariumpflege komplett an Markus hängen geblieben.
Auch ein Klassiker.
Ja, alles, ja. Naja, und so war es eben auch an dem bewussten Tag im Herbst.
Und dann hatte ich noch gesehen, du hast da einen Cut, machst du jetzt ein Pflaster drüber, ach egal, und hab dann anschließend das Aquarium sauber gemacht. Und da war dann halt der noch ungeschützte, unverschorfte kleine Cut. Genau an der Stelle, wo es dann auch anfing, weh zu tun.
Volker, das klingt ja jetzt nach einem vollen Fahndungserfolg. Markus und seine Frau ganz allein haben eine lückenlose Indizienkette hergeleitet. Aber das muss jetzt noch ärztlich bestätigt werden. Wie gehen Sie das an?
Da steht ja zum Glück sowieso noch die Gewebeentnahme beim Handchirurgen an. Und dem erzählt Markus auch gleich von seinem Verdacht und bespricht mit ihm, dass eben eine Probe aus seiner Hand auf dieses Mycobacterium marinum hin getestet werden soll. Am 22. Dezember 2022 ist es dann tatsächlich soweit und der Handchirurg öffnet die Hand von Markus Sander. Zum einen eben, um die zu entlasten von dieser riesigen Schwellung, die er mittlerweile oben auf dem Handrücken hat. Und zum anderen, um Proben aus der Hand für die Analyse in ein Speziallabor zu schicken.
Und ein Speziallabor muss es sein, weil Mykobakterien sich total schwer nachweisen lassen. Das kann nicht jedes Labor, sondern dafür braucht es Experten. Und die sitzen hier in Norddeutschland im Nationalen Referenzzentrum für Mykobakterien und das befindet sich in Borstel, eine knappe Autostunde von Hamburg entfernt.
Und wie die Proben von dem Handchirurgen nach Borstel kommen, ist schon allein ein kleines Abenteuer. Und zwar hat Markus, nachdem er von dem ambulanten Eingriff aufgewacht ist, sich zusammen mit einem Freund ins Auto gesetzt und die selbst dahin gebracht.
Das ist der schnellste Weg, um meine Gewebeproben dahin zu kriegen, dass die vor Weihnachten noch anfangen, das zu untersuchen. Und dann bin ich mit meinem frisch verbundenen Arm und der Blutbuddel und am Arm da reinmarschiert in Borstel und habe da meine Gewebeprobe abgegeben.
Wow, was für ein Bild. Also ich würde sagen, voller Körpereinsatz. Allerdings. Markus wollte es offenbar wirklich, wirklich schnell wissen.
Ja.
Ein kleiner Beschleunigungsbooster ist sicher auch sinnvoll, denn nicht nur die Post braucht lange, auch der Nachweis von Mykobakterien ist eine ziemlich zeitintensive Angelegenheit.
Kommen wir gleich zu. Einmal kurz zu Borstel. Da kümmert sich ein Labormediziner um die Proben. Er heißt Martin Kuhns und der ist wirklich ein Spezialist für Mykobakterien.
Die wichtige Besonderheit, auch für die Diagnostik ist, dass sie sich sehr langsam teilen, dass sie dadurch auch sehr langsam wachsen. Und deswegen braucht man ein besonderes Labor, welches besondere Nährmedien zur Anzucht verwendet und die auch besonders lange bebrütet.
Bedeutet, wenn man die Proben dann in einer Petrischale mit einer Nährlösung ansetzt, dann dauert es meist mehrere Wochen, bis darauf Bakterienkolonien sichtbar werden. Und dabei kommt es auch auf die richtige Temperatur an. Mycobacterium marinum ist ein kleines Sensibelchen. Es mag Temperaturen um die 30 Grad, da kann es optimal wachsen. Wenn es dann zu kalt ist oder zu warm ist, dann passiert wenig bis gar nichts. Was übrigens auch erklärt, warum diese Bakterien bei Menschen gerne die Hände befallen. Da ist es nämlich deutlich kühler als im Rest des Körpers.
Naja, also befallen tun sie die Hände ja in erster Linie, weil da diese offenen Eintrittspforten sind. Aber wenn sie da einmal reingekommen sind, dann können sie sich da viel besser einnisten. In der Körpermitte ist die Temperatur ja ungefähr bei 37 Grad. Das ist viel zu hoch für die. Aber in den entfernt liegenden Extremitäten, Händen und Füßen, da liegt sie bei 30 Grad im Temperaturoptimum für die.
Jetzt aber zur wichtigsten Frage, Volker. Konnte das Labor in Markus' Probe denn Mycobacterium marinum nachweisen?
Bis Markus das weiß, dauert es noch mal 3 lange Wochen. Und dann meldet sich Dr. Kuhns bei ihm telefonisch.
Die haben 3 Proben gemacht und alle 3 Proben wurden positiv auf Mycobacterium marinum getestet. Also da hatten wir es dann schwarz auf weiß. Das ist richtig Freude, die man da empfindet oder ich empfunden habe.
Ja, so klingt norddeutsche Freude.
Ja.
Aber ich bin mir sicher, dass das ein ganz toller Moment für Markus und seine Frau war. Der Beweis, dass sie recht hat mit ihrem Verdacht und ihrer Herleitung.
Ja, definitiv. Also man kann jetzt wirklich von einer Beweiskette sprechen. Markus' neuer Kampffisch, die Fischtuberkulose im Aquarium, die kleine Fingerverletzung bei der Gartenarbeit, die Infektion bei der Aquarienpflege, es passt einfach alles zusammen. Die Entzündung in seiner Hand und diese merkwürdigen Knubbel sind die Folge einer Krankheit, die sich Fishtank Disease nennt.
Was ich auch super spannend finde, Markus' Hausarzt hatte ja schon früh den Verdacht, dass es eine bakterielle Infektion sein könnte und hat die Entzündungswerte gescheckt, aber weil die nicht richtig erhöht waren, hat er den Verdacht verworfen. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Bei einer Infektion mit Mycobacterium marinum ist es sogar typisch, dass die Entzündungswerte im Blut kaum ansteigen. Das muss man natürlich wissen.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, also ich war viele Jahre Aquarianer und kannte die Krankheit bis 2012 auch nicht.
Ach, guck mal, ich lerne heute was Neues über dich. Du hattest auch ein Aquarium.
Guck mal.
Ich habe mit 12 das Aquarium meines großen Bruders geerbt mit 2 Goldfischen. Und ehrlich gesagt, das Saubermachen, das fand ich immer richtig schlimm. Dieser algige Geruch.
Das riecht ein bisschen, je nachdem, wie oft man das auch macht. Ja, also ich hatte da wirklich viel mit zu tun. Ich bin ja Biologe und man kann sagen, ich habe meine Diplomarbeit quasi nicht im Aquarium, aber über Tiere in einem Aquarium geschrieben. Und zwar ging es dabei kurz und knapp über Gift im Wasser und wie verschiedene Organismen dieses Gift anreichern oder ob sie das überhaupt machen. Und alle Versuche dazu fanden eben im Aquarium statt. Ich habe auch mein Geld als Student, teilweise als studentische Hilfskraft im Keller von diesem Institut verdient und habe da Fische gefüttert. Also reihenweise standen da Aquarien und ich musste die sauber machen, pflegen, füttern und so weiter. Und da war ich garantiert auch mal mit einer kaputten Hand in den Becken.
Und ohne Handschuhe.
Und ohne Handschuhe, genau. Und naja, deshalb habe ich Martin Kuhns damals auch gefragt, wieso sich ausgerechnet Markus Sander infiziert hat und ich und Millionen anderer Aquarianer, die auch mal ohne Handschuhe in dieses Becken lagen, eben nicht. Das hat er gesagt.
Ein bisschen Pech gehört auch dazu. Nicht alle Patienten holen sich seine Erkrankung, wenn sie in ein Aquarium fassen, wie Herr Sander. Manche haben Glück und erkranken nicht. Andere haben Pech und erkranken.
Das finde ich jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht sehr beruhigend. Da würde ich doch lieber auf Nummer sicher gehen und beim Griff ins Becken Handschuhe anziehen.
Ja, und so empfehlen das ja auch die Experten.
Jetzt haben wir Markus' Geschichte aber noch nicht zu Ende erzählt. Wie ist er die Bakterien in seiner Hand denn losgeworden?
Also das war nochmal eine Geschichte für sich. Man könnte auch sagen, der zweite Teil von Markus' Odyssee. Und die Kurzversion ist so, er musste über viele Wochen einen Cocktail aus 3 verschiedenen Antibiotika schlucken, aber er verträgt den nicht. Also er bekommt diverse Nebenwirkungen, sodass immer wieder ein Antibiotikum von den 3 gegen ein anderes ausgetauscht werden musste. Er kriegt zum Beispiel ein Antibiotikum, das wird bei Tuberkuloseerkrankungen eingesetzt. Das heißt Ethambutol. Und bei dem ist es so, dass das bekannt ist für Nebenwirkungen, die auf die Augen gehen. Also bei Markus ist es so, dass er eines Tages nicht mehr richtig gucken kann. Die Sehstörungen werden immer heftiger, sodass er schließlich bei Stefan Schmiedl, dem Infektiologen aus dem UKE, von dem wir ja vorhin schon gehört haben, bei dem landet er dann.
Tatsächlich, was man machen muss, wenn solche Sehstörungen auftreten, ist, man muss sofort das Medikament beenden. Das haben wir dann bei Herrn Sander auch so gemacht. Und die Prognose, das heißt die Aussichten, das Augenlicht wieder zu erlangen, dafür gibt es schlechte Vorhersagewerte. Manche Patienten bessert sich das über die Zeit wieder. Es gibt aber durchaus Patienten, und das haben wir auch schon selbst erlebt, die auch nach einer kürzeren Behandlungsdauer erblindet sind und wo das Augenlicht überhaupt nicht wieder gekommen ist.
Oh Mann, also nochmal ein richtig erschreckender und dramatischer Moment für Markus.
Mhm. Aber Markus ist wohl gerade noch rechtzeitig zu Stefan Schmiedl gekommen. Der setzt das problematische Mittel ab und ersetzt es durch ein anderes Medikament. Und damit kommt Markus gut zurecht. Ein halbes Jahr später hat er sein Augenlicht zurück und die Knötchen an seinem Arm sind komplett verschwunden. Nur am Handrücken, da geht das nicht so einfach. Da musste er tatsächlich nochmal operiert werden, eben um diese riesige Schwellung zu beseitigen. Aber jetzt, heutzutage, ist alles wieder in Ordnung. Also er kann wieder alles sehen. Auch diese kleinen Figuren beim Tabletop-Spielen kann er wieder gut handeln und auf der Platte setzen. Also alles okay.
Die Hand ist motorisch leicht eingeschränkt. Also nicht so, dass es jetzt so sehr stört im Alltag. Aber ich kriege den Faustschluss nicht hundertprozentig hin, komplett. Und das Handgelenk ist auch nicht ganz so groß in der Bewegung wie links. Aber alles gut. Altes Auto hat auch eine Schramme insofern.
Das finde ich ist ein sehr sympathischer Vergleich.
Ja.
Letzte Frage. Gibt es denn das Aquarium im Hause Sander noch? Und wie macht Markus das mittlerweile mit der Reinigung?
Also das Aquarium haben die Sanders sofort abgeschafft, als die Diagnose da war. Sie haben sich dafür entschieden, stattdessen ein Klavier ins Wohnzimmer zu stellen und kamen damit bei den Kindern, glaube ich, wirklich besser an als mit den Fischen.
Kann ich auch verstehen. So ein Klavier muss auch seltener sauber gemacht werden. Da reicht alle paar Wochen mal abstauben.
Ja, riecht auch nicht so doll.
Riecht auch nicht so doll. Volker, vielen Dank für diesen spannenden Fall. Wir können festhalten, so ein Aquarium, das kann gefährlicher sein als gedacht. Und wenn ihr eins habt und plötzlich merkwürdige Entzündungen unter der Haut entwickelt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Und wenn ihr wissen wollt, was noch so alles in so einem Becken lauern kann, dann empfehle ich euch unsere Podcast-Folge Verhängnisvolles Hobby.
Kann ich mich noch gut dran erinnern. Also da kommt der Übeltäter aus einer ganz anderen Richtung. So viel verrate ich schon mal.
Das war eine unserer ersten Folgen. Wenn ihr zu unserer heutigen Folge noch Fragen, Lob oder Kritik habt, dann kommentiert gerne oder schickt uns eine Mail an abenteuer-diagnose@ndr.de. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt uns gerne, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und jetzt bitte noch nicht abschalten, ich habe nämlich noch einen Tipp für euch. Habt ihr schon mal davon gehört, dass man ernsthaft vorhatte, mit Atombomben Straßen im Gebirge zu bauen? Das war wirklich so. Nach Hiroshima haben Ingenieure in den USA und in der Sowjetunion an die zivile Nutzung von Atombomben geglaubt. Ob sie es tatsächlich probiert haben, könnt ihr im Podcast von Alles Geschichte hören. Dort findet ihr solche echt skurrilen Geschichten, aber natürlich auch Folgen zu Ereignissen, die die Welt bis heute geprägt haben. Ich höre Alles Geschichte fast jedes Wochenende beim Kochen und finde es immer mega spannend und super erzählt. Von mir also alle Daumen hoch. Hört doch gerne selber mal rein. Alles Geschichte, der History-Podcast, den findet ihr bei ARD Sounds und überall, wo es sonst Podcasts gibt.